Wir waren ja gestern Abend stehen geblieben in der Betrachtung dieser Stelle aus dem Galaterbrief. Ich will diese beiden Verse noch einmal lesen, die uns im Wesentlichen beschäftigt haben aus Galater 4, Vers 4. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, wir sprachen von dieser Zeit, die Gott festgesetzt hat, eine Frist, die er gesetzt hat. Als das erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, auf dass er die, welche unter Gesetz waren, loskauft, auf dass wir die Sohnschaft empfingen. Wir haben uns etwas beschäftigt mit dieser Zeit, die Gott festgesetzt hat und auch in seinem Wort uns hat wissen lassen. Und uns etwas beschäftigt damit, dass er geboren ist, also ein Mensch, als Mensch in diese Welt gekommen, im Fleische empfangen und geboren. Wir wollen uns heute Morgen etwas beschäftigen, a, mit dieser Aussage von einer Frau und b, unter Gesetz. Wir entdecken, und das entdecken wir eigentlich von den ersten Blättern der Bibel an, von der Menschheitsgeschichte an, dass Gott, um seine Pläne und sein Werk auszuführen, Menschen braucht und darum auch Menschen auswählt. Und wenn hier steht, geboren von einer Frau, dann ist das ein ganz einfacher Satz, eine Aussage. Was sich eigentlich dahinter verbirgt, wollen wir versuchen, ein wenig zu ergründen. Von einer Frau. Die musste erst einmal da sein. Die musste erst einmal bereit sein. Diese Frau war da, wir wissen um Maria. Und wir wissen darum, wie Gott sie ausgewählt hat. Nun war das, wir sagten es, auch schon ein Stück eingeschränkt. Es konnte nicht irgendeine Frau sein. Es war insofern eingeschränkt und eingeengt, dass es aus dem Volke Israel sein musste, aus dem Stamm Juda, aus der Familie Isais, aus dem Hause Davids. Das war alles ja festgelegt. Also mussten es Nachfahren Davids sein. Und das traf auf Maria und auch auf Josef zu. Und wenn es jetzt um Maria geht, dann sehen wir ja in Lukas 2, und das schlage ich jetzt auf, wir wollen es ein wenig miteinander durchgehen, wie das zustande gekommen ist. Dass Gott einen Boten sendet, seinen Engel, den Engel Gabriel, der von sich sagt, dass er vor Gott steht. Das heißt, er kam direkt aus der Gegenwart Gottes. Es ist überhaupt nicht entscheidend, wie dieser Engel ausgesehen hat. Das ist eigentlich nicht des Streitens wert. Was Maler da zu Papier bringen, das muss man auch nicht so ernst nehmen, die haben sie auch nicht gesehen. Die haben auch nur Vorstellungen. Aber so kleine, dicke Kinder mit Flügelchen und so, das denke ich, können wir in jedem Fall vergessen. Gott sendet einen Boten. Und immer dann denke ich einmal an Gideon. Als er diesen Boten Gottes sah, da sagt er sich, es ist das Ende, ich muss sterben. Aber jetzt ging es nun darum, ja eigentlich um etwas ganz Besonderes. Es ging darum, dass Gott Mensch wird. Und es ging darum, dass Gott dazu also Menschen hat, so eine Frau und auch Josef brauchte. Er sucht sie also aus. Er wählt sie aus. Und wir wollen uns zuerst einmal ein wenig beschäftigen mit den Kriterien göttlicher Auswahl. Das ist schon sehr bemerkenswert. Nach welchen Kriterien wählt Gott aus? Nun, der Typus einer Auswahl beginnt eigentlich mit Abraham. Ihn wählt Gott aus, Stammvater zu sein. Aber da entdecken wir auch etwas ganz Wesentliches, wenn es um Auswahl geht. Wenn heute irgendeine Nationalmannschaft ausgewählt wird, dann sind die Kriterien, wer bringt die beste Leistung? Ist das ein Kriterium Gottes? Überhaupt nicht. Da geht es nicht darum, wer bringt die beste Leistung. Er wählt nach ganz anderen Kriterien aus. Er schaut erstens das Herz an. Er schaut das Herz an. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott schaut das Herz an. Wer von uns vermag das schon? Die Gesinnung des Herzens zu sehen. Und zwar auf eine Zeit hin, in die Zukunft hin. Wie sagt es Petrus in 1. Petrus 1 im 2. Vers? Gott wählt aus nach Vorkenntnis. Er hat also Kenntnis davon, wie sich Dinge entwickeln, wie sich Menschen entscheiden. Wer von uns hat das? Niemand. Dann wird noch etwas gesagt, etwas Entscheidendes in Bezug auf Auswahl, und zwar durch Paulus in 2. Timotheus 1. Da spricht er davon, dass Gott erwählt nach seinem Vorsatz. Er hat also sich etwas vorgesetzt, ein Ziel gesetzt, das er verfolgt, und nach seiner Gnade. Und dass jegliche Auswahl immer zuerst ein Erwähltsein zum Dienen ist. Das dürfen wir nicht übersehen. Wie es der Herr Jesus seinen Jüngern deutlich macht in Johannes 15. Er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt, auf dass ihr hingeht und Frucht bringet. Erwählt, Frucht zu bringen. Wenn Abraham erwählt wurde, hat das ganz klar dieses Ziel. Er sollte Frucht bringen. Wenn der Herr Jesus seine Jünger erwählte, Frucht zu bringen. Und wenn er uns, ich rede jetzt mit Epheser 1, Vers 4, schon vor Grundlegung der Welt in Christus erwählt hat, dann, dass wir solche sind, die Frucht bringen. Dann noch ein ganz wichtiger Gedanke, dem wir im 1. Korintherbrief begegnen, und zwar im 1. Kapitel, Vers 26. Ich will das einmal lesen. Denn sehet eure Berufung. Das ist ein Gedanke, der uns auch im Römerbrief begegnet. Die er erwählt, die beruft er auch. Sehet eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleische, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind. Er will damit sagen, es sind gar keine Weise und gar keine Edle, aber es sind nicht viele, die erwählt sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Das Schwache, das Unedle und Verachtete. Wer würde das von uns machen? Das, was, wie wir sagen, das, was nichts taugt, was nichts gilt, was kein Ansehen hat. Und wenn wir im 29. Vers lesen, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme, ist das wohl mit ein Anlass, dass Gott aus diesem, ich nenne es einmal Umfeld, Menschen zum Dienst erwählt. Das törichte, schwache, unedle und verachtete. Gehörte Maria zu diesen Menschen? Vielleicht auch noch die Frage, gehörten wir dazu? Solange ein Mensch noch so viel auf sich hält, ist das eins der größten Glaubenshindernisse. Wir entdecken das bei Maria und ich will das einmal aufschlagen in Lukas 1, im 48. Vers, als sie diesen Lobgesang beginnt, da sagt sie: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat frohlockt in Gott, meinem Heiland, denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Die Niedrigkeit. Also nichts Edles, nichts Geachtetes. Auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er hingeblickt. Aber von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan. Heilig ist sein Name. Wie hat diese Frau das doch erkannt? Gott hat hingeblickt, hat angeschaut, das Niedrige. Aber sie sagt noch etwas, das Niedrige seiner Magd. Das war wohl ihre Herzenshaltung. Der Engel Gabriel sagt, ihr sei gegrüßt, du hast Gnade gefunden oder Begnadigte. Das war ein eigenartiger Gruß, so hat das Maria auch eingeordnet. Ein Gruß, der unüblich war. Begnadigt, was heißt das? Was bedeutet das? Maria gehörte wohl zu denen in ihrer Niedrigkeit, wie sie sich selbst einstuft, als Magd des Herrn, die nicht auf eigene Kraft setzt, die nicht ihren eigenen Willen durchsetzt, die nicht ihr eigenes Können ins Spiel bringt. Aber ihre Herzenshaltung ist: ich möchte mich nicht selbst verwirklichen. Und B, Erwartung. Erwartung. Sie gehörte zu denen, die den Messias erwarten. Und ich denke, jede gottesfürchtige Frau aus dem Hause Davids, die die Worte Gottes ernst genommen hat, hat in ihrem Herzen womöglich diesen Wunsch gehegt. Könnte ich es sein, die Gott erwählt, um Mutter seines Sohnes zu werden? Es ist durchaus damit zu rechnen, dass Maria so gedacht hat, diesen Gedanken in ihrem Herzen hatte. Ich gehöre doch zu diesem Hause Davids. Also ruht doch auf denen aus dem Hause Davids diese Verheißung. Wenn Gott mich nun erwählt, man streckt sich danach aus, wenn man solche Gedanken hat. Woher sagt sie sonst, ich bin deine Magd? Eine Magd heißt, ich will dir dienen. Deine Magd, das hatte sie auch im 38. Vers Lukas 1 zu lesen, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort. Das war das Entscheidende. Diese Bereitwilligkeit, ihren Willen unterzuordnen. sich einzuordnen in diese Verheißungskette Gottes und zu erkennen und anzuerkennen, Gott gebraucht mich. Das sind Momente auch in unserem Leben, wenn wir das entdecken. Wenn es uns eingeht und zu Herzen geht, Gott gebraucht mich, ich darf ihm dienen. Er wählt Menschen aus, um seine Geschichte, seine Pläne auszuführen, sein Recht auszuführen, sein Werk ans Ziel zu bringen. Menschen, Sünder, auch Maria gehörte dazu. Eine sündige Frau. Aber sie sollte Gefäß sein. Eine unberührte, eine Jungfrau. Gefäß sein. Eine Frau, die sich bewahrt hatte. Weil der Prophet Jesaja es ja doch gesagt hat, dass nur eine Jungfrau in Frage kommt, die schwanger wird und einen Sohn zur Welt bringt und ihm den Namen Immanuel gibt. Beschäftigen wir uns etwas mit dieser Botschaft an Maria und fragen wir uns einmal danach, wie glaubwürdig ist diese Botschaft eigentlich? Das ist nämlich auch ein entscheidender Punkt. Und wir sagten uns gestern schon, es geht nicht um Menschenweisheit, sondern es geht letztlich darum, der Glaube in die Kraft, in die Macht Gottes. Der Engel kam zu ihr hinein aus Lukas 1, 28 und sprach, sei gegrüßt, Begnadigte, der Herr ist mit dir. Das liest sich so flüssig und so einfach, aber wenn wir das Wort verstehen, was hier steht, der Kyrios. Kyrios heißt der Höchste, der Machthabende. Das bedeutete für Maria, der Machthabende und Höchste sieht mich, begleitet mich, ist in meiner Nähe, umgibt mich. Gesegnet bist du unter den Frauen. Sie aber, als sie ihn sah, dieses Licht, diesen Boten Gottes, ward bestürzt, nicht über sein Aussehen, aber über sein Wort und überlegt, was das wohl für ein Gruß ist. Ein ungewöhnlicher Gruß. War bestürzt über sein Wort. Es war eigentlich ein Zuspruch, ein ganz persönlicher Zuspruch. Maria hat entdeckt, es geht hier nicht um irgendjemand. Es geht um mich. Ich bin gemeint. Ich kann mich noch gut entsinnen, als ich das erste Mal als 15-Jähriger in einem Missionszelt diese Entdeckung machte. Das, was der da sagt, das gilt mir. Es war plötzlich etwas ganz Persönliches. Das machte mich betroffen und führte letztlich auch zu meiner Umkehr. Fürchte dich nicht, dieser Zuspruch kommt relativ oft, wenn Menschen bestürzt waren, wenn Gott eingriff in ihr Leben und sie versinken wollten, wie man es in unserer Sprache zu sagen pflegt, vor Angst untergehen. Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Nicht bei irgendwelchen Menschen, die dich vielleicht ausgewählt haben und dich jetzt hochheben wollen, wie man das unter uns Menschen ja so gerne macht. Irgendwelche Stars zu erheben, das ist ja ein regelrechter Kult geworden in unseren Tagen. Besonders junge Menschen, oft Kinder und Jugendliche, die so einem Kult anhängen, die Menschen erheben. Ach, was ist das, wenn man sagen kann und weiß, ich habe Gnade bei Gott gefunden. Wisst ihr, Mir ist das immer so eindrucksvoll gewesen bei Josef in seiner Geschichte. Da lesen wir einmal, dass er Gnade oder Gunst fand, das ist das andere Wort, in den Augen des Potiphar. Das währte nur nicht lange. Diese Begünstigung schlug sofort um, als die Frau des Potiphar ihm diese Lüge aufdichte. Da gab es keine lange Gerichtsverhandlung. Da gab es keine Möglichkeit für Josef, sich zu rechtfertigen. Da war er im Gefängnis. Und dann liest man einen sehr eindrucksvollen Satz. Aber er fand Gnade bei Gott. Das hat er gelernt. Auf Gnade von Menschen. Gnade ist ja eine Begünstigung, auf die ich keinen Rechtsanspruch habe. Wirksam wird die Gnade in jedem Fall, egal wer sie nun anbietet, wirksam wird sie immer erst, wenn ich sie annehme. Nun, um diese Gnade Gottes anzunehmen, gibt es im Worte Gottes eine genannte Bedingung. Petrus spricht davon, ich denke auch Jakobus in ihren Briefen ist davon zu lesen. Da heißt es in 1. Petrus 5 zum Beispiel, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Das ist bis heute so geblieben, dass der Demütige Zugang findet und Zugang hat zu der Gnade. Das andere ist, und das steht in Römer 5, wir haben durch Christus Jesus Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen. Römer 5, Vers 2 oder 1 und 2. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du hast im Leibe empfangen und einen Sohn gebären. Du sollst seinen Namen Jesus heißen. Dieser wird groß sein. Nicht du, Maria, wirst groß sein. Dieser, dem du das Leben schenkst oder für den du Gefäß bist, dass er wachsen kann und geboren werden kann. Dieser wird groß sein. Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Was für eine Verheißung. Aber auf der anderen Seite müssen wir an dieser Stelle natürlich bedenken, was jetzt gesagt wurde durch den Engel. Inwiefern konnte Maria das glauben, das annehmen, für wahr halten, sich darauf einlassen, bedeutet ja eine totale Veränderung des Lebens. Schließlich war sie dem Josef verlobt, das heißt, der Josef hatte den Brautpreis schon bezahlt. Er hatte sie für sich erkauft. Die Hochzeit im eigentlichen Sinne, wie wir sie kennen, als Beginn einer Ehe, das war noch nicht vollzogen, aber rechtlich gehörte Maria zu Josef. Es war ihm versprochen, verlobt. Dieser wird also groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen in die Zeitalter. Und seines Reiches wird kein Ende sein. Eine gewaltige Aussage, also auch zum großen Teil in ihrer Erfüllung noch ausstehend. Maria sprach zu dem Engel, wie wird dies sein? Ich kenne keinen Mann, bin unberührt. Wie wird es sein? Mit anderen Worten, wie soll das zugehen? Man merkt schon, auch den Unterton des Zweifels. Wenn ich mich darauf einlasse, wie soll es gehen? Wie soll mein Leben weitergehen, der ich doch zu Josef gehöre? Jetzt erhebt Gott einen Anspruch an mich. Hat er den ersten Anspruch an mein Leben? Aber der Engel antwortet und spricht zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. So also. Man könnte also sagen, in Form eines Schattens. Aber ausschlaggebend ist diese Aussage: Gottes Heiliger Geist und Kraft des Höchsten. Ich deutete es gestern Abend schon an, dass gerade auf den ersten Blättern der Evangelien und den ersten Blättern im Alten Testament so große Zweifel angesetzt werden und dass diese Aussage hier auch sehr umstritten ist. Und ich sagte auch, ich habe keine Probleme damit, denn der Glaubende, der sieht die Möglichkeiten, die Gott hat. Der Zweifler sieht immer nur Schwierigkeiten, aber der Glaubende sieht die Möglichkeiten, die Gott hat. Und Maria wollte es, diese Möglichkeit sehen, die Gott hat, der ein Wort spricht. Und es ist da. Kraft des Höchsten. Wisst ihr, Gott kleinreden? Die ganze Evolutionstheorie hat nichts anderes im Sinn. Wie ihn kleinreden und, naja, er erübrigt sich ja letztlich. Ich wehre mich persönlich immer sehr dagegen, auch beim persönlichen Bibellesen, dass dieser Gedanke nicht aufkommt, dass Gott in irgendeiner Form in seiner Größe und in seiner Heiligkeit geschmälert wird. Da muss man sehr Acht haben auf die eigenen Gedanken. Wie es Paulus den Ältesten von Ephesus in Milet sagt: Habet Acht auf euch selbst. Was sind das für Gedanken? Was sind das für Wölfe, die da hereinkommen, von denen er da spricht? Aus eurer Mitte werden welche aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um Gott klein zu machen statt groß. Wer Gott klein macht, verherrlicht ihn nicht. Denn verherrlichen ist Gott groß machen. Aber wer sich das vergegenwärtigt, welche Möglichkeiten Gott hat durch seinen Geist, die Kraft des Höchsten. Vor vielen Jahren, wir waren in einer Evangelisation und es kam ein Mann und ich unterhielt mich mit einem Gläubigen, mit einem Bruder, und sagte: Hast du gesehen, dass der gekommen ist? Der ist auch aus eurem Dorf. Und dann sagte dieser Bruder: Weißt du, wenn der sich bekehrt, dann hat Gott einen Starken zum Raube genommen. Das ist einer aus seinem Haus und seiner Familie verwachsen mit dem Bösen. Weißt du, dass der hier hinkommt, das ist schon ein Wunder. Dass der hier sitzen bleibt, dass der sich das anhört, das ist ein Wunder. Aber was Gottes Geist eben zu tun vermag. Er hat mir das später erzählt, wie das so entstanden ist. Und ich kannte diesen Mann schon 10 Jahre. Vom Beruf her. Dass er eines Morgens sein Radiogerät im Lastwagen anschaltet und es kommt eine Stimme aus dem Lautsprecher: Wenn du ihn aufrichtig suchst, dann wird Gott sich von dir finden lassen. Und dann kamen die religiösen Sendungen, oder sie hörten die religiösen Sendungen. Das war doch der letzte Satz. Aber das war der Pfeil, den Gott abgeschossen hat. Da sagte er später, als er mir das erzählte: Weißt du,
wenn man da stundenlang allein in seinem Laster am Steuer sitzt, dann überlegt man schon, suche ich ihn denn überhaupt? Will ich das denn überhaupt? Ich habe es doch noch nie gewollt. Aber Gott hörte nicht auf. Er kam an eine Tankstelle. Und der Tankwart gab ihm mit dem Rückgeld ein Traktat. Naja, sagte man, steht auf einer Baustelle, man hat Zeit und ich habe dieses Traktat gelesen. Und ein Satz in diesem Traktat war fett gedruckt. Wenn du Gott aufrichtig suchst, wird er sich von dir finden lassen. Und wieder war die Frage da, suche ich denn? Bin ich überhaupt aufrichtig? Oder bin ich ein Heuchler? Und in der Nähe von Bruchsal, einige Wochen später, steht er an einer Ampel. Und da ist ein Plakat. Und er liest dieses Plakat. Und auf diesem Plakat zeigt sich eine Tür, einen Spalt breit geöffnet. Und drunter steht, die Tür ist offen. Suchst du den lebendigen Gott? Und dann bekam er die Einladung zu dieser Evangelisation. Lange vorher hatte Gott durch seinen Geist an seinem Herzen gearbeitet. Lange vorher. Die Kraft des Höchsten hat ihn zur Umkehr gebracht. Die Kraft des Höchsten ist eben mehr und entscheidender wie die Macht Satans, die wir nicht kleinreden, aber die wir auch nicht erheben wollen. Wir sprechen von der Kraft des Höchsten. Und darum wird das, was geboren wird, auch Sohn Gottes genannt werden, das Heilige. Und dann ist interessanterweise ein kleines Wort da, das man gerne überliest in der Bibel, dieses Wort siehe. Siehe ist gewissermaßen so dieser Fingerzeig Gottes. Sieh mal dahin. Siehe Elisabeth, deine Verwandte. Du kennst sie doch. Sie gilt doch als unfruchtbar. Sie ist schwanger. Und zwar im 6. Monat. Das war etwas, was Maria nachprüfen konnte. Als der Bote des Herrn, wir werden uns noch gesondert damit beschäftigen, zu Josef kam, sagt er auch siehe. Aber er sagt nicht siehe Elisabeth. Er sagt siehe die Schrift, die Verheißungen in der Schrift. Schau danach. Siehe bedeutete für Maria, geh hin. Und sieh es dir an. Du kannst also die Wahrheit dieser Worte überprüfen. Du kannst die Wahrheit dieser Worte anschauen. Du kannst auf ihre Echtheit prüfen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Diese Aussage hier könnte man etwa auch so übersetzen, von Seiten Gottes wird kein Wort unmöglich oder kraftlos sein. Gott redet und es kommt zustande. Das ist die Kraft des Höchsten. Maria, siehe, ich bin die Magd des Herrn, die Sklavin des Höchsten. Soll mir geschehen nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Gott wählt aus. Mach deutlich, ich brauche dich, Maria. Hat das uns hier und da deutlich gemacht in seinem Wort, dass ich jemand bin, den er braucht, der nötig hat, sein Werk zu treiben, seine Botschaft voranzubringen. einen Menschen zu trösten, einen Menschen aufzuhelfen und auszurichten, zur Korrektur zu führen, zu erbauen, zu ermuntern. Gewaltig, das zu sehen, geboren von einer Frau. Gott wählt aus, hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Gott sah das treue Herz, das gottesfürchtige Herz der Magd, geboren unter Gesetz. Noch ein paar Gedanken dazu, ansonsten machen wir später Fortsetzung unter Gesetz. Was bedeutet das, wenn da steht unter Gesetz? Ich bleibe zunächst noch bei Lukas und habe das zweite Kapitel aufgeschlagen. Und da lesen wir im 21. Vers. Als 8 Tage erfüllt waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, welcher von dem Engel genannt worden war, ehe er im Leibe empfangen wurde. Also sie verhielten sich, Maria und Josef, nach der Weisung des Boten Gottes. Es geht weiter, Vers 22, und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Mose erfüllt waren, hier kommt also dieses Gesetz schon einmal vor. Es wird genannt als etwas, das Gott gegeben hat, als Leitplanke gewissermaßen, an der man gehen kann, als Handlauf, an dem man sich halten kann. Maria und Josef gehören zu denen, denen das Gesetz dieser Handlauf sein wollte und sollte. Sie brachten ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen. Dem Herrn darstellen, auch in Bezug auf den Erstgeborenen und so weiter, waren, gab es ja Anweisungen nach dem Gesetz, es dem Herrn zu weihen. Oder mit anderen Worten, denken wir einmal an Samuel, seine Mutter verfuhr in etwa so: Er soll dem Herrn gehören. Er soll unter der Herrschaft des Herrn stehen. Und wir wollen als Knechte und Mägde des Herrn solche sein, die ihm da Vorbild sind, ein Vorbild in der Gottesfurcht und im Vertrauen. Gleich wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist, alles Männliche, das die Mutter bricht, soll dem Herrn heilig heißen. Also es waren Menschen, die sich nach diesem Gesetz gerichtet haben, Maria und Josef. Und im 27. Vers lesen wir dann in Lukas 2, und er kam durch den Geist in den Tempel, und als die Eltern das Kindlein Jesu hereinbrachten, um betreffs nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun. Sie waren es also gewöhnt, nach dem Gesetz zu fragen und zu handeln. Aber es gibt nun das geschriebene Gesetz und es gibt auch eine Art ungeschriebenes Gesetz. Zu dem ungeschriebenen Gesetz gehört es zum Beispiel, und jetzt bringe ich eine Aussage aus Philipper 2 hier zur Anwendung. In Philipper 2 sagt das Wort Gottes durch Paulus: Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der das nicht für einen Raub geachtet hat, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts macht und Knechtsgestalt annahm. Und seine Gestalt war einem Menschen gleich. Das bedeutet, dass der Herr Jesus auch diese Gesetzmäßigkeiten, denen wir Menschen unterliegen, unterlag. Die Gesetzmäßigkeit zu essen, zu schlafen, zu trinken, sich zu kleiden. All diese Dinge, von denen auch in Matthäus 6 einmal die Rede ist. Gott weiß, dass wir sie brauchen, nötig haben. Unser Trachten allerdings sollte zuerst nach dem Reich Gottes sein. Alles andere will er uns hinzufügen. Etwas, was Gott auch also hinzufügt dem, der nach seinem Reich trachtet. Aber es sind gewissermaßen Gesetzmäßigkeiten. Wenn wir lesen in Johannes 4, dass der Herr Jesus sich so wie er war niedersetzte an diesem Brunnen von Sichar, dann müsste man wohl sagen, durstig und müde. Und sie nahmen ihn mit in das Boot, in Markus 4 wird es gesagt, wie er war, offensichtlich müde. Denn kurz darauf schlief er auf dem Kopfkissen im Heck des Schiffes. Gewisse Gesetzmäßigkeit. Aber natürlich, wenn es um dieses Gesetz geht, geht es um das geschriebene Gesetz. Und es soll uns noch eine Aussage helfen, auch im Galaterbrief, im 3. Kapitel, und zwar ich lese von Vers 11, dass wir einen Zusammenhang haben, dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben, nicht aus den Gesetzeswerken also. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Wenn man sich das in 3. Mose 18 einmal ansieht, dann steht da noch etwas. Und wer diese Dinge nicht getan hat, wird sterben. Es gehörte zum Gesetz. Und das stand gewissermaßen so am Ende. Das ist die Endaussage des Gesetzes. Und wer nun ehrlich zu sich selbst ist, der muss das doch entdecken. Ich kann diesem Gesetz nicht entsprechen. Das Gesetz, in das die Galater zurückgeführt werden sollten. Ich lese jetzt den 13. Vers in Galater 3, da heißt es, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Der Fluch des Gesetzes ist eben diese Aussage. Wer sie nicht tut, diese Dinge, der wird sterben. Der ist getrennt von Gott. Und da niemand sie tun kann, und wirklich tut, sind wir getrennt von Gott. Und es gibt nur eine Möglichkeit, von diesem Fluch des Gesetzes, von diesem Todesurteil, das also im Gesetz verankert war, loszukommen, indem wir losgekauft werden. Aber um uns loszukaufen, musste der Herr Jesus Christus für uns ein Fluch werden. Das heißt, er sagt einmal, ist das in Matthäus 5, im Vers 17, wenn ich mich richtig erinnere, denket nicht oder wähnet nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz aufzulösen. Ich bin gekommen, es zu erfüllen. Darunter fiel auch das Ende des Gesetzes auf sich zu nehmen, den Lohn der Sünde. Denn als er dort am Kreuz hing, das lesen wir in Galater 5, im 21. Vers, den, der keine Sünde kannte, der von keiner Sünde wusste, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Er kam in diese Welt auch mit diesem Wissen, dass er zur Sünde gemacht wird. Der Heilige, der Reine, der Sohn Gottes wurde zur Sünde gemacht. Wir lesen das im 1. Johannesbrief, dass er die Sünde der ganzen Welt trug. Der Heilige opfert sich hin. Er ist also auf diese Weise in diese Welt gekommen, Fleisch und Blut angenommen, um dieses Opfer bringen zu können. dieses Opfer, das Gott in seinen Rechtsforderungen zufriedenstellt, das Gesetz erfüllt. Er ist des Gesetzes Ende. Das, was am Ende des Gesetzes stand, hat er erfüllt. Das war das große Ziel, das der Herr Jesus hatte, dem Vater wohlzugefallen. Und in dem Wohlgefallen des Vaters war das verankert. Es soll eine Lösung geschaffen werden, eine Erlösung. Dass wir befreit werden, losgekauft werden vom Fluch des Gesetzes, von diesem Todesurteil. Er wurde unter das Gesetz geboren. Also die ganz normalen Gesetzmäßigkeiten des Lebens trafen auf ihn zu. Aber es traf auch das zu, das Todesurteil, das am Ende des Gesetzes steht. Er trug es. Er hat diesem Urteil entsprochen und damit Gott ein Wohlgefallen getan für den heiligen Gott. Ein Wohlgefallen gewesen.